Ein Rabbi kommt in den Himmel und steht vor Gottes Thron und ist ganz traurig und niedergeschlagen. Und er fragt ihn Gott, warum bist du denn so traurig, was ist denn passiert? Und da sagt der Rabbi, ja, mein Sohn ist Christ geworden. Und das sagt Gott, kann ich verstehen, meiner auch. Und da hat der Rabbi Gott gefragt, und was hast du gemacht? Ja, ich habe ein neues Testament geschrieben. Ich habe heute drei besondere Geschichten mitgebracht. Die haben wir zum Teil schon gehört. Die Bibeltexte dazu. Ich will nochmal die vorlesen. Im Richter 6. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terabinde, die bei Ophra war, und Joasch, der Abiriter, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade den Weizen in die Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Sieben Jahre lang hat Midian, ein anderes Volk, im Prinzip kam jedes Jahr oder mehrmals im Jahr nach Israel und hat eigentlich alles vernichtet, was da war. Hat die Ernten vernichtet, hat die Tiere, das Vieh gestohlen und den Rest alles vernichtet und nichts übrig gelassen. Und die Israeliten hatten große Not gehabt. Und die haben zu guter Letzt ihre Ernten in den Bergen versteckt, in Höhlen, haben da zum Teil auch gelebt. Und Gideon tut in einem Kelter sein Weizen dreschen, wo eigentlich, also es ist eigentlich ein Loch in der Erde, wo eigentlich der Wein gekeltert wird. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass Gideon da unten in dem Loch steht. Ich habe zwar noch nie Weizen gedroschen, aber wenn ich mir das manchmal so sehe auf den Feldern, das ist bestimmt erstens sehr schweißtreibend und auch sehr dreckig. Also kann ich mir vorstellen, Gideon stand in dem Kelter, hat dort gedroschen und zu guter Letzt, wo der Engel da reingeschaut hat, hat er bloß ein paar Augen wahrscheinlich gesehen, die ihn da entgegengeguckt haben. Und eigentlich war es ein ziemlich erbärmlicher Anblick. Und Gott sieht trotzdem mehr dahinter und spricht, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gott hat für Gideon einen Auftrag, den er durch den Engel zu ihm sagt. Die zweite Geschichte, die haben wir auch gehört, die steht im Johannes-Evangelium, wo Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb? Petrus weiß nach der Kreuzigung nicht wohin mit sich. Ich denke, dass Petrus Jesus begegnet ist nach der Auferstehung. Ich denke mindestens zweimal. Und trotzdem geht er fischen. Er fängt im Prinzip da wieder an, wo er Jesus begegnet ist. Warum auch immer. Vielleicht hat er einfach auch Hunger gehabt und wollte was zu essen haben. Und warum Jesus Petrus dreimal fragt, ob er ihn lieb hat, ob das mit diesen Verleugnungen zu tun hat, weiß ich nicht. Aber Jesus sieht auch hier bei Petrus vielleicht so nicht sehen würden, weil man denken könnte, Petrus hat die drei Jahre mit Jesus vergessen und macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Die dritte Geschichte steht nicht in der Bibel. Die ist bei einem Familiencamp-Fußballturnier passiert. Wir waren auf einem Familiencamp und da waren 150 Mann, Familien. Und an einem Nachmittag gab es ein Fußballcamp und ich gab es Mannschaften und ich bin da eingeteilt worden mit in der Mannschaft. Ich habe mich einteilen lassen. Und da der von 6 Jahren bis 80 Jahren im Prinzip alles mitgespielt hat, war ich irgendwann mal in einer Gruppe, wo viele Kleine mit da waren. Also 5, 6, 7-Jährige, aber Ältere mit. Im Prinzip hatten wir gar keine Chance gehabt, da irgendwie einen guten Platz zu haben bei dem Fußballturnier. Aber es war da noch ein Mann mit, ein Helmut, der eigentlich unermüdlich die Kleinen motiviert hat. du bist spitze, das schaffen wir, prima. Und ununterbrochen das ganze Turnier, also die ganzen Spiele über, nur die Spieler uns alle motiviert hat, sodass es letztendlich gar nicht aufgefallen ist, dass man jetzt schlecht dastand oder dass man vielleicht durchkassiert hat und fast keins geschossen hat. Und auch dieser Helmut, der hat einfach was anderes gesehen, als das, was ich vielleicht da gesehen habe. Und die ohne Ende motiviert. Mir geht es heute um Ermutigung. Und ich denke, dass jeder Ermutigung braucht. Eine mehr, der andere weniger. Und ich denke auch, dass nicht nur Menschen mit einem Handicap oder einer Behinderung oder die einfach nur einen schlechten Start im Leben hatten, Ermutigung brauchen, sondern wir alle brauchen Ermutigung. Und es ist auch egal, ob man Ermutigung gibt oder ob man Ermutigung braucht. Und auch in der Bibel steht ganz viel von Ermutigung, wo Gott durch einen Engel oder auch direkt, wo Jesus Menschen ermutigt oder durch Menschen allgemein. Und da hat mich eigentlich immer wieder begeistert, wie Gott auch hinter die Fassade schaut. Ähnlich wie wir das gesehen haben hier in diesen optischen Täuschungen, wo eigentlich was anderes da ist, was man auf den ersten Blick sieht. Und bei jedem gibt es irgendwas zu sehen. Und Ermutigung, die tut gut, die gibt Kraft, die gibt neuen Schwung. Mir sind drei Punkte eingefallen, die mit Ermutigung zu tun haben. Es gibt bestimmt eine riesenlange Liste weiterer, aber ich möchte mal bei den dreien bleiben. Und ich habe auch immer so eine Frage dazu gestellt. Es geht um Ermahnung. Steht Ermahnung gegen Ermutigung? Ich habe aber den Eindruck gehabt, in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit, dass die Bibel eigentlich nur aus Ermahnungen besteht. In den Geboten, in den Propheten, in der Bergpredigt, Paulus, überall sind Ermahnungen. Und das hat immer mir einen großen Druck gemacht. Und ich denke, wenn Ermahnung auch als Rechtfertigung missbraucht wird, wenn man anderen Leuten die Fehler vorhält, um besser dazustehen oder von seinen eigenen Fehlern abzulenken, dann ist das keine Ermutigung. Oder das Gegenteil, wenn man andere nicht kritisiert, um gut zu sein. In der Bibel steht ein Vers in 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, steht im 1. Johannes 3, Vers 7. Er braucht sich nicht zu rechtfertigen vor uns. Und er will auch nicht meine Fehler uns vorhalten. Er will, dass unser Leben gelingt. Und er ermutigt uns, auf seinen Weg zu gehen. Und er muss auch nicht die Augen zumachen vor unserer Sünde, um lieb zu sein, denn Gott ist die Liebe. Das steht im 1. Johannes 4, Vers 16. Gottes Wort ist Ermutigung, weil es die Wahrheit ist. Und da komme ich zum zweiten Punkt, die Wahrheit. Jemandem die Wahrheit ins Gesicht sagen, ist keine Ermutigung. Ich denke, Entmutigte, die haben die Wahrheit verloren. Und sie sind von der Lüge leicht verführbar. Man ist angewiesen auf Menschen, die einem die Wahrheit sagen. Und der Heilige Geist, der wird in der Bibel der Geist der Wahrheit genannt. Und ich finde es wichtig und gut, dass man über andere Gottes Wahrheiten ausspricht. Zum Beispiel, du bist ein Kind Gottes. Das steht im Römer 8, Vers 16. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Steht auch im Römer 8, 38. Die Engel Gottes werden dich bewahren. Psalm 91. Und ich habe schon oft erlebt bei mir und bei anderen, wie solche Wahrheiten den Blick wieder frei gemacht haben. Und man bekommt wieder Mut, auch richtige Entscheidungen zu treffen. Man kann auch Ermutigungen aus Erlebnissen oder aus Eindrücken bekommen. Ich hatte mal so ein Erlebnis gehabt, ich musste eine Lieferung abliefern zum Kunde und das war kein einfacher Auftrag für mich und hatte da auch meine Probleme gehabt oder Bedenken gehabt und es war früh und ich musste nach Chemnitz fahren auf der Autobahn und es war gerade Sonnenaufgang, sodass im Prinzip vor mir direkt die Sonne aufgegangen ist und hinter mir, so im Südwesten Richtung Erzgebirge, war ein großes Gewitter und wo ich das so gefahren bin und habe das im Spiegel gesehen, habe ich angehalten und das war ganz eindrücklich, die Sonne, das Gewitter, diese drückende Stimmung und trotzdem irgendwie der Sonnenaufgang, das war was ganz Besonderes für mich, ein ganz besonderes Erlebnis und das hat mir auch wirklich gerade für dieses Ausliefern, für diesen Vormittag auch wirklich viel Ermutigung gegeben. Gott manipuliert dich nicht mit Vertreten oder halben Wahrheiten. Und weil ich Gott vertrauen kann, werde ich ermutigt. Da komme ich zum dritten Punkt, zum Vertrauen. Vertrauen ist gut, doch Kontrolle ist besser. Ich denke, dass dieser Satz maximal im Wirtschaftlichen irgendwie funktioniert, aber nicht mit Umgang mit Menschen. Weil Kontrolle schafft Misstrauen. Es macht gefangen und es bindet. Und man ist vom Urteil anderer abhängig. Und es fällt einem schwer, ermutigende Erfahrungen zu machen. Kunden, die bezahlen mir Geld im Voraus, damit ich ihnen was baue. Und es gibt Menschen, die mich kennen und die mich richtig kennen und trotzdem meine Freunde sind. Und meine Frau, die durch Verletzen mit meinen Worten und sie verzeiht mir. Und meine Kinder, sie setzen sich immer wieder an meinen Tisch und essen mein Essen. Also Vertrauen gibt Mut und es ermutigt. Gott hat mir manchmal mehr anvertraut, als mir lieb war. Und er hat mir vertraut und zu guter Letzt bin ich auch dadurch sehr ermutigt worden. In der Bibel steht noch ein Psalm 22, Vers 10, ein Vers in Psalm 22. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat und der mir Vertrauen einflößte an meine Mutterbrüste. Und das ist so ein Bild, was ich sehr in Erinnerung habe, dass ich, wo ich bei meinen Kindern gesehen habe, wenn die im Prinzip nach dem Stillen so völlig entspannt so nach hinten gefallen sind und waren gestillt, waren entspannt, haben geschlafen. Ich wünsche mir, durch das Vertrauen auf den Vater im Himmel zu so einer Entspannung zu kommen. Und zu guter Letzt haben wir auch in der Jahreslosung den Vers, wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten.